SRF 1.
Deine Mundart auf SRF 1.
Deine Mundart mit der Sendung Schnabelweit. Am Mikrofon Marietta Tomaschett. Heute in der Sendung ein ganz aktuelles Thema. Versäucht Corona unsere Sprache? Diese Frage diskutiert Gastgeberin Nadia Zollinger mit unserem Mundart-Redakteur Markus Gasser. Aber keine Angst, es geht hier nicht so düster zu und her, wie man es vielleicht könnte meinen. Es fängt zum Beispiel ganz überraschend an.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind.
Mhm.
Kennst du Markus?
Ja, klar kenne ich. Goethe, Erlkönig. Er reicht den Hof mit Mühe und Not in seinen Armen. Das Kind war tot.
Korrekt.
Jetzt habe ich mich allerdings auf Corona-Sprache vorbereitet. Warum haben wir jetzt Deutschstunde?
Wir haben keine Deutschstunde, Markus. Jetzt warte mal ab, du bist immer so ungeduldig. Es gibt eben nicht nur Erlkönig, sondern mittlerweile gibt es sogar Erl-Corona.
Aha.
Willst du hören?
Ja. Unbedingt. Du hast es vorbereitet.
Selbstverständlich. Wer hamstert so spät bei Nacht und Wind? Es ist der Schweizer, der wieder spinnt. Er hat die Nudeln wohl in dem Arm und Klopapier für seinen Darm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater denn du die Nachrichten nicht? Die Pandemie von Corona, sie naht. Mein Sohn, Hygiene dich bewahrt. Mein Vater, und hörst du nicht, wie die Grundversorgung zusammenbricht? Sei ruhig. Bleibe ruhig, mein Sohn. Es reicht die Seife zur Desinfektion. Mein Vater, und siehst du nicht dort? Mehl und Nudeln sind schon längst fort. Mein Sohn, bedenke, wir gehen nicht gleich für Jahrzehnte in Quarantäne. Bleib ruhig, bleib besonnen, mein Kind. Wenn beim Händewaschen wir sorgsam sind, dann leiden wir alle auch keine Not. Also horte nicht Klopapier wie ein Idiot.
Sehr lustig. Wo hast du das her?
Aus dem Nebelspalt.
Ah, das ist ja immer noch gut, tatsächlich. Und ich finde ja wirklich, mit Humor kann man dieser Sache schon auf eine Art am besten begegnen. Das erinnert mich daran, du hast mir doch auf Twitter in deinen Redewendungen gesammelt, hast mir den Link geschickt, so wie eine Hand desinfiziert die andere oder sich ins Mäschen lachen oder so. Das gefällt mir eigentlich schon. Und das zeigt eben auch, wie tief dass das geht, die ganze Corona-Pandemie, wie das nicht nur unser Leben infiziert, sondern eben auch unsere Sprache und unser Denken.
Du meinst infiziert?
Nein, infiziert.
Über das müssen wir reden, Markus.
Ja. Hinter Hanses Heiris Haus huschen 100 Hasen. Auf der anderen Seite flext der freshe Du mit fettem Karren. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen. Beide dünnt sich anzünden, abfuhren, abmuxeln. Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gerade ins Grab leeren. Beide haben jetzt Beef, shooten verbale Gunbullets. Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart. Deine Mundart. Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser.
Also Markus, hast du als Wissenschaftler schon ein bisschen Ordnung in das ganze Krüsi-Müsi gebracht? Du hast doch sicher gerne System und Ordnung.
Ja, ich weiss nicht, ob man da schon Ordnung machen kann, aber ich bin einfach froh, wenn ich gewisse Sachen erklären und einordnen kann. Oder wenn ich gewisse Regeln hinter etwas sehe. Also, mir ist zum Beispiel aufgefallen, im Frühling, wo die sogenannte neue Realität gekommen ist, sind wir ja eigentlich alle ziemlich hilflos gewesen, aber wir sind vor allem auch sprachlos gewesen. Wir haben gar keine Wörter gehabt für all das, was da einbricht. Oder? Obwohl es ja eigentlich nicht die erste Virenseuche gewesen ist. Gut, aber seit 100 Jahren ist so etwas nicht mehr. Darum hat eigentlich wie so ein bisschen der Wortschatz gefehlt. Und darum ist es auf eine Art auch logisch gewesen, dass eigentlich die Fachbegriffe aus der Medizin und der Infektiologie und Epidemiologie und Virologie, dass plötzlich eigentlich zu unserem Alltagsspruch geworden ist. Also plötzlich haben wir Wörter wie Durchseuchung gebraucht und verstanden und Übersterblichkeit und Herdenimmunität und was weiß ich alles und Triage und Aerosol. Also Wissenschaftssprache ist unser Alltagssprache geworden. Das ist eigentlich das Erste, was ich beobachtet habe.
Ja, man könnte schon fast ein bisschen meinen, wir sagen jetzt alles kleine Virologen oder Wissenschaftler geworden. Aber mir dunkt schon, dass vieles recht abgebrochen wird oder vereinfacht wird, manchmal sogar ein bisschen falsch. Dass es dann nicht mehr ganz stimmt. Wir reden von Corona statt SARS-CoV-2, wenn es ums Virus geht, oder von Covid-19, wenn es um Krankheit geht, wenn überhaupt. Manchmal ist auch einfach alles Corona.
Ja, aber das ist ja auch gut, dass man vereinfachen kann. Corona ist ein grosser Pott, wo alles das drin Platz hat. Oder? Und man hat es ja gerade vorhin gehört, wie du gesagt hast, dass SARS-CoV-2 kommt einem ja fast nicht über die Lippen. Oder? Also tut man es halt abkürzen mit Corona.
Das stimmt. Auf der anderen Seite, die Ungenauigkeit nervt ja nicht nur mich. Es hat zum Beispiel Felix Jäger geschrieben, die Krankheit als Corona zu bezeichnen, ist etwa ähnlich sinnvoll, wie Hund durch Vierbeiner zu ersetzen.
Ja, das stimmt schon, wenn man es ganz genau biologisch anschaut. Aber eben, wenn man jetzt Corona sagt, dann weiss ja jeder, was gemeint ist. Da ist keine Gefahr für Missverständnis. Wir brauchen den Alltagsspruch nicht, um irgendwelche Kategorien zu erfüllen, sondern um uns möglichst schnell unterhalten können.
Das ist aber nicht das Einzige. Es gibt noch ganz viele andere Wörter, vor allem englische, die nicht ganz korrekt benutzt werden. Da hat sich zum Beispiel ein Hörer aufgeregt über Social Distancing.
Und zwar, weil es geht ja nicht darum, dass wir nicht mehr voneinander wissen wollen, dass wir keinen sozialen Kontakt mehr haben, sondern es ist eine Physical Distance oder eben eine physische Distanz. Und ich versuche immer, wenn möglich, diesen Begriff zu brauchen, also die körperliche Distanz oder die physische Distanz, damit wir mit dem Herz gleich noch beieinander bleiben.
Er hat völlig recht, aber ich frage mich, wenn ich das höre, gibt es wirklich Leute, die Social Distancing so falsch verstehen, dass sie keinen sozialen Kontakt mit pflegen? Und wenn es Physical Distancing würde heissen, dass sie dann würde sozialen Kontakt pflegen, dass sie dann jemandem würde anrufen, aber jetzt nicht, weil sie ja Social Distancing. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die so blöd sind, sorry.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Außerdem, Markus, gut gemeint ist auch nicht gut und falsch ist einfach falsch. Punkt.
Ja, also einverstanden. Ich reg mich auch darüber auf. Aber ich sage nur, es gibt eine wörtliche Bedeutung und es gibt eine Art Gebrauchsbedeutung oder Alltagsbedeutung. Und das muss sich nicht zwingend decken.
Auch falsch ist ja so etwas wie Homeoffice. Das ist ja in England das Innenministerium. Also ich meine, die lachen uns
ja aus. Das stimmt, das gehört man noch immer und das ist auch richtig. Aber es ist auch nur halber richtig, weil in Amerika ist Homeoffice das Büro daheim. Also es kann ein Anglizismus aus Amerika sein. Also ist auch nicht total falsch.
Mein persönlicher Liebling ist exponentiell. Das wird auch ganz oft falsch benutzt. Das heisst einfach irgendwie steil, steil, steil.
Ja, ja, auch da sagen die Leute, sind nicht Statistiker. Das heisst steil, 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 sehr steil, so steil, dass es nicht mehr gut ist. Und das reicht für die Leute, um es zu verstehen.
Ja, aber weißt du, ein Berg, Markus, ist auch steil und ist trotzdem nicht exponentiell.
Jetzt hast du durchgehabt, sonst bin ich doch auch so ein bisschen genau auf die Sprache.
Es gibt noch andere schöne Varianten. Hör mal das hier.
Wie soll man das doch ein wahrer Infektionsherd? Wir müssten ihn eigentlich sofort desinfizieren.
Finde ich? Ja, du hast es gehört. Wir müssen dich desinfizieren. Ab ins Bad.
Nein, ich warte, mein Leben. Bitte wieder auf den Kopf. Lass mich. Oh mein Gott. Oh, das riecht ja wunderbar. Oh, wie schön.
Das machen wir nun jeden Sonntag, dieses Desfolionisieren.
Das ist schön, Bud Spencer, oder?
Genau, er kann halt besser mit Füßen als mit Wörtern.
Ja, ja. Schöne Variante, aber häufiger als, was ist das denn, Desfunionil? Also häufiger gehört man eben desinfizieren statt desinfizieren.
Genau, aber richtig ist desinfizieren und infizieren,
ja,
oder?
Ist eigentlich lateinisch inficere, also hineinmachen, hineintun, reingehen, oder? Das Virus, das in einem reinkommt. Aber man hört infizieren tatsächlich sehr häufig, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland. Das ist, ich weiss nicht genau, warum das S kommt. Eine ausgesprochene Erleichterung ist es ja nicht wirklich, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Art Analogiebildung ist zu ähnlichen Wörtern wie konfiszieren oder vielleicht disziplinieren, dass man aus infizieren dann infizieren macht oder so. Also es gibt vielleicht Gründe, aber eigentlich ist es falsch, das stimmt.
Das ist also schon mal unsere erste Kategorie, hein, Markus? Ein bisschen falsche oder ungenaue Wörter aus der Wissenschaft, aus der Fachsprache. Was gibt es denn sonst noch so in dieser Krönli-Systematik bei dir?
Also es gibt die vielen neuen Wörter natürlich, was vorher einfach gar noch nie gegeben hat. Also zum Beispiel alles das, was mit Corona gebildet wird. Corona-Krise, Corona-Party, Corona-Matur hat meine Tochter müssen machen.
Oh,
oder?
Ja, Corona-Lügner. Corona-Demo, Corona-Sünder.
Also eigentlich kann man fast alles mit Corona bilden jetzt, weil ja fast alles in unserem Leben heute mit Corona zu tun hat.
Corona-Teigwaren, Corona-WC-Papier.
Ich finde ja spannend, finde eigentlich die Wörter, die wirklich ohne neue Sache bezeichnen, also etwas, was es vorher gar nicht gegeben hat. Zum Beispiel der Ellenbogengruß. Also vielleicht hätte es das schon gegeben, aber man hat sicher nicht darüber geredet.
Meine persönliche Lieblingskreation ist die da, die finde ich so abartig, dass ich sie schon fast wieder lustig finde.
Wir are discussing Maskne.
Say what?
Maskne.
Ich wusste nicht, dass es ein Wort dafür gibt. Maskne.
Maskne.
Say what?
It's a thing.
Maskne. Maskne.
Jo.
So, what?
Du würdest das ein Kofferwort nennen? ein zusammengesetztes Wörtchen aus Maske und Akne, wenn du Bibeli hast unter der Maske vom Maskenträger.
Okay.
It's a thing.
Nicht. It's a thing, tatsächlich. Kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe das Problem von der trockenen Luft unter dieser huren Visage lümpen. Also mein Problem wäre eher, wie würde ich dem sagen, vielleicht Maskentröchne oder ich bin durch unter der Maske oder irgendwie so. Ich finde das Problem
nicht. Sahara unter der Maske.
Sahara? Maske-Sahara?
Maske-Sahara. Ja, genau. Da habe ich dir aber einen Tipp. Du musst einfach ein bisschen Sport machen, dann wird das Ding gerade feucht.
Okay, Sport mache ich, wenn immer möglich, ohne.
Auch eine Lösung. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Wörter, zum Beispiel Lockdown, Shutdown, Prepper.
Gut, die sind die meisten jetzt nicht so neu. Also die drei, Prepper hat es, glaube ich, schon lange als Begriff. Aber die sind eigentlich so, die haben ein Nischenleben gehabt, oder so, irgendwie am Rand von unserer Aufmerksamkeit und sie jetzt ins Rampenlicht gekommen. Also es sind so ein bisschen die heimlichen Profiteure von der Corona-Wörter, die es schon gegeben hat, aber jetzt plötzlich alle brauchen.
Oder es gibt die Wörter, die es schon gegeben hat, aber in anderem Zusammenhang. Zum Beispiel Maske. Kenne ich vor allem aus der Schönheitsindustrie. Weißt du, das mit dem Quark und der Gürke?
Gesichtsmaske, meinst
du? Genau.
Ja, genau. Oder Maskenpflicht. Finde ich immer so schön, oder? Das hat es ja schon gegeben. In der Medizin, im OP im Jahr, Operationssaal oder beim Maskenball oder Fasnacht hat es auch Maskenpflicht gegeben. Und jetzt gilt es plötzlich für alle, oder?
Aber kommst du nicht aus der Region Basel? Bei euch heisst es doch nicht Maske.
An der Fasnacht heisst es natürlich Larven, aber jetzt gilt in Basel nicht Larvenpflicht. Das wäre ein bisschen etwas anderes. Ich finde eigentlich die alten Wörter, die bekannten Wörter, die eine neue Bedeutung bekommen, finde ich eigentlich fast am interessantesten. Eben, da gibt es auch noch Abstandsregeln. Mhm. Das hat es bis jetzt gegeben, aber im Verkehr, zwischen den Autos oder beim Bauen, also zwischen den Häusern hat es Abstandsregeln oder zum Grundstücksrand und so. Und jetzt gilt es eben auch zwischen den Menschen. Oder Hygiene finde ich auch gut. Oder? Das war bis jetzt so ein allgemeiner Begriff, dass man irgendwie auf Sauberkeit sich achtet. Und heute beachten sie die Hygiene. Das heisst, du musst die Hände waschen, musst die Hände desinfizieren, musst 1,50 Meter Abstand haben. Das hat eine ganz genaue Bedeutung bekommen.
Wer sind denn die Erfinder von diesen Wörtern? Weiss man das? Woher kommen die?
Oh, da fragst du etwas. Also bei Corona bin ich nachschauen, seit wenn man das kennt. Das Virus ist schon in den 60er Jahren entdeckt worden. Von Wissenschaftlern in einem Labor und ich gehe jetzt davon aus, das habe ich jetzt nicht wirklich gefunden, aber da kann man davon ausgehen, dass die das entdeckt haben, in ihrer Entdeckerfreude, das ist ja wie Planeten, oder? Die geben dann denen den Namen, die es entdeckt haben, dass das der Fall ist. Aber sonst, Ellenbogengrüsse oder so, ich weiss nicht, vielleicht aus den Medien, vielleicht ein Zeitungsbericht oder YouTube-Filme und so, das müssen wir wahrscheinlich in jedem einzelnen Fall anschauen. Vieles ist sicher auch parallel entstanden, oder? Weil es sich anbietet. So, schwierige Frage, wer als Wörter erfindet.
Mir kommt gerade noch ein anderer in den Sinn. Der ist aber weder Wissenschaftler noch Influencer. Also einmal nicht gewesen, jetzt vielleicht schon ein bisschen. Der Daniel Koch.
Ja.
Die Aare ist bebadbar.
Bebadbar, ja. Sehr schön.
Apropos, der Daniel Koch ist ja nicht der Einzige, der wegen Corona so ein bisschen zu einem Politstar geworden ist. Hören wir mal das.
Madame la Présidente, vous avez la parole.
Diese Krise braucht alle. Jeden Einzelnen. Distanz halten, Hygiene einhalten. Nehmt diese Maßnahmen ernst.
Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause.
Das ist von 2 am Morgen und alle Grüße sind mit einem Wasserhahn produziert worden. Und eben Zitat von unserem Bundesrat. Apropos, bleiben Sie zu Hause. Die korrekte Aussprache, das ist ja schon auch ein bisschen ein Thema. Ich denke da an Quarantäne, Quarantäne, wie jetzt auch immer. Du hast doch eine Umfrage gemacht, gell? Zusammen mit einem guten Kollegen.
Genau.
Was ist denn da
rausgekommen? Auf SRF Online haben wir die Leute gefragt, sie sollen sagen, wie sie Quarantäne aussprechen. Da haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht. Das war wirklich lässig. In der Schweiz gibt es 4 Varianten, wie man das Wort ausspricht. Und ich habe dazu ein schönes Mädchen zusammengestellt.
Wegen dem Coronavirus leben aktuell viele Menschen in Quarantäne.
Quarantäne. Quarantäne.
Quarantäne.
Quarantäne.
Ich komme aus dem Wallis und sage Quarantäne.
Schön, oder?
Sehr schön. Gefällt mir die Vielfalt. Ja, und wo sagt man jetzt wie und was ist jetzt richtig und falsch?
Also richtig und falsch gibt es nicht unbedingt. Es gibt einfach vielleicht ursprünglichere, ältere Aussprache und neuere. Oder? Aber wo, das ist wirklich interessant. Grundsätzlich kommen alle die Aussprachen überall vor, aber es gibt regional ganz starke Vorlieben. Zum Beispiel braucht Nordwestschweiz und der grösste Teil von Bern am allermeisten die Aussprache Quarantäne. Und das ist Vielleicht kein Zufall, weil Quarantäne ist die französische Aussprache, Quarantäne, oder? Und aus dem Französischen kommt das Wort auch ursprünglich. Also das ist eigentlich die älteste Aussprache vom Wort im Deutschen und in unserem Dialekt. Und interessanterweise braucht man die vor allem in den Westschweizer Kantonen, die näher an der Sprachgrenze sind. Also vielleicht kein Zufall. Und eher so wie in Deutschland sagt man es in der Nordostschweiz, nämlich Quarantäne. Quarantäne. Das ist vielleicht auch kein Zufall, weil ja die Ostschweiz eher Sachen auch aus Deutschland übernimmt. Das habe ich jetzt noch interessant gefunden, zum Beispiel. Das ist einfach so eine ungefähre Beobachtung. Und dann so mehr im Zentrum, so ganz in der Schweiz, aber auch Aargau, Zürich und auch Teil von Bernbien sagen dann Quarantäne oder Quarantäne. Also das ist mehr nach dem Schriftbild ausgesprochen. Also man kann es tatsächlich so ein bisschen Regionen zuteilen.
Oh, das ist spannend, Markus. Mhm. Aber du hast ja nicht nur wissen, wie das man jetzt Quarantäne sagt, sondern du hast ja auch noch die grosse, ungelöste Frage von diesem Jahr lösen, nämlich, jetzt kannst du es ein für alle mal klären, heisst es jetzt
«Der oder das Virus». Also das Resultat ist ganz einfach. Zwei Drittel sagen «das» und ein Drittel sagt «der Virus».
Also zwei Drittel haben recht.
Zwei Drittel brauchen die ältere Aussprache, weil ursprünglich kommt das Wort aus dem Lateinischen und ist dort das Neutrum, also sächlich, das Virus. Aber es setzt sich seit längerer Zeit immer mehr das männliche Geschlecht durch, der Virus. Also, kann ich nicht sagen, richtig falsch, oder? Es gibt einfach Tendenzen.
Ja, was ich noch interessant fand bei dieser Umfrage, die hat ja nicht allen Freude gemacht. Mhm. Also viele Leute haben sich gefragt, erstens mal, ja, ist denn das nötig? Haben wir kein anderes Problem? Und zweitens, viele haben auch gefunden, so, ja, typisch alles Schlechte ist wieder männlich.
Ja.
Ist jetzt das der Grund dafür, dass es männlicher wird?
Nein, natürlich nicht. Das ist, hat ganz andere Gründe. Es ist so, dass Wörter, die im Deutschen auf «us» ändern, normalerweise männlich sind. Also,
Markus.
Dankeschön. Das ist ein Eigenname, zählt in dem Fall nicht. Aber tatsächlich, die Ausnahmen sind männlich, oder? Und die Annahmen sind weiblich. Ist ja so. Aber natürlich auch Wörter wie Alpinismus oder Luxus oder Zirkus, ganz viel eigentlich. Und vielleicht gleicht sich darum das bei Virus denen an, oder? Weil das ja eine Art System ist. Und dann ist noch interessant, man unterscheidet meistens zwischen einem Computervirus, wo eben männlich ist, der Virus, und dem Krankheitserreger, wo sächlich ist, das Virus. Also da gibt es eine Bedeutungsunterscheidung mit dem Genus.
Weißt du, mit diesen Kommentaren so von wegen Gender in der Sprache, ist man bei mir ganz richtig.
Da habe ich gerade einen Nerv getroffen.
Ja, definitiv. Da müssen wir unbedingt mal eine Episode darüber machen. Da habe ich dann einiges zu sagen dazu.
Gender-Ständli und so.
Ganz genau. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Garantiert machen wir das.
Sehr schön. Aber jetzt nochmal zurück zur Corona-Sprache. Hat es denn das schon mal gegeben, dass so ein grosses Ereignis so prägend war auf unsere Sprache?
Ja, also grundsätzlich tut sich ja jedes Ereignis in die Sprache einschreiben, wie man so sagt, oder? Weil wir ja eben müssen darüber reden. Die Frage ist ja, wie viel bleibt davon? Wie viel bleibt davon übrig?
Und mit ich habe jetzt da zum Beispiel an die Pest gedacht, weißt
du? Ja, Pest ist sicher ein sehr grosses Ereignis gewesen, jahrhundertelang.
Ich glaube auch, ja.
Wo ganz viel, also nur schon, wie man sie genannt hat, oder? Damals, wo sie im 14. Jahrhundert kam, hat man sie ein grosssterbend genannt. Also ganz anschaulich, das grosse Sterben, oder? Weil man ja auch noch keine Wörter hatte. Und dann später hat man Pestilenz dazu gesagt, das heisst einfach «Seuch» auf Lateinisch. Und interessanterweise ist aus dieser Zeit auch das Wort «Quarantäne» geblieben. Ein Handelsschiff vor Italien sind 40 Tage isoliert worden, bevor man die Besatzung ans Land gelassen hat, also italienisch «Quaranta», und von dort kommt die «Quarantäne».
Das habe ich gewusst, aber was ich nicht weiss, ist, warum eigentlich 40 Tage?
40 Tage, weil sie haben ja nicht gewusst, wie lange es braucht, bis die Pest kommt. Man hat ja gar nicht gewusst, woher es kommt. Und nein, es ist nicht Handgelenk mal Pi, es war eben biblisch. Also,
wie die Fastentage zum Beispiel.
Wie?
Fastentage.
Fastenzeit ist 40 Tage, Jesus war 40 Tage in der Wüste, die Zintflut war 40 Tage, also das ist eigentlich eine heilige Zahl. Darum hat man hat ja wirklich nicht gewusst, woher das die Krankheit kommt. Oder? Ich habe im Felix Blatter 1601 im Pestbericht von Basel gelesen, dass die Leute zum Teil stinkende Geissböcke durch die Wohnung getrieben haben, weil sie gehofft oder geglaubt haben, dass das die Krankheit austreibt, der Gestank. Oder? Also, weil man einfach nicht gewusst hat, was sonst dagegen macht. Ist die Quarantäne eine Möglichkeit, die offensichtlich genützt hat. Genau.
Aber die Pest hat ja nicht nur die Sprache geprägt, sondern auch die Kunst. Also die Menschheit ist schon sehr kreativ und auch humorvoll in der Auseinandersetzung mit dem Thema.
Oh, ich will nur kurz mal raus, dann kann ich zurück nach Haus mit scheiß Corona. Da didel dum ho ho ho. Covid-19 geht dum ho ho ho. Mit Atemschutz durch die Stadt, blöd, wer keinen abgekriegt hat.
Das dürfen wir bald wieder raus. Per favore, per se.
Step one, wash your hands several times a day. Step two, if you sneeze, please do not spray. Always use your elbow or a tissue, okay, so we won't get no corona infection.
Ach jetzt.
Du hast jetzt auch.
Wenn wir es sehen mit Virus T, wir lieben dich als Bier viel mehr.
Ja, unglaublich.
Ich liebe die humorvolle Auseinandersetzung damit. Apropos, es ist ja noch ein grosses Ereignis am Start, oder?
Mhm.
Wort des Jahres.
Mhm.
Das mal ist nicht schwierig. Da brauchst du nicht Uriella sein und auch kein Kristallkügelchen.
Ja, Corona. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass es irgendein Wort, das mit Corona zu tun hat. Es muss ja nicht unbedingt Corona sein, es gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten und das macht sie dann vielleicht gleich interessant. Es könnte eben eine Maskenpflicht oder sogar bebadbar oder was weiß ich sein. Das entscheidet ja eine Jury. Seit 2017 macht das die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, das Prozedere. Also ist wissenschaftlich abgestützt. Und dort ist auch die Marlies Whitehouse, sie leitet das Projekt und sie leitet auch die deutschsprachige Jury. Und mit ihr konnte ich schon darüber reden, was sie denn so das Gefühl hat, was das Jahr könnte werden. Oder ich habe sie eben gefragt, ob Corona, das Wort Corona, tatsächlich könnte Wort des Jahres werden. Und sie hat gesagt, ja, das könnte, weil es das wichtigste Kriterium für das Wort des Jahres eigentlich erfüllen. Lass doch mal schnell ab.
Es spricht sicher dafür, dass es den Diskurs in der Schweiz stark bewegt hat. Das Wort des Jahres Schweiz soll ja zusammenfassen, was die Leute in der Schweiz bewegt. Und das in einem Wort. Von dem her würde sicher das dafür sprechen.
Also wenn man ein Wort als Spiegel hat vom ganzen Jahr, müsste man wahrscheinlich tatsächlich Corona nehmen. Oder? In England haben sie es übrigens schon rausgegeben. Eins von zwei, der Collins Dictionary, hat sein Wort des Jahres schon rausgegeben. Und das ist Lockdown.
Ja, aber das geht bei uns nicht. Ein englisches Wort geht bei uns nicht. Nein, das kannst du nicht machen, Markus. Und da bin ich ja also auch nicht die Einzige, die sich immer aufregt über englische Wörter. Weißt du, Markus, mittlerweile habe ich ganz ein Chansignon von Leuten hinter mir, die da das Gleiche unterstützen. Mehr schweizerdeutsche Wörter. Zum Beispiel Suzette Berlocher hat geschrieben, mich nervt, stört es, wie Frau Zollinger, dass viele Wörter auf Englisch sind, wie Lockdown. Warum können die Ausdrücke nicht auf Deutsch gesagt werden? Siehst du jetzt, Markus?
Mhm. Okay. Ja, trotzdem könnte vielleicht Lockdown ein Wort des Jahres werden. Gerade vielleicht, weil es irgendwie falsch gebraucht worden ist in der Schweiz oder so.
Jetzt grundsätzlich gleich noch mal kurz zum Englisch, Markus. Warum sind denn so viele Wörter auf Englisch? Ist das, damit wir eine kleine Distanz haben? Weil es so etwas Negatives ist? Oder warum Englisch?
Das ist eine gute These. Also Englisch, weil es uns ein bisschen weniger weh macht, als wenn es ein Mundartwort wäre.
Ja, und weil es ein bisschen weniger Angst macht vielleicht.
Ich glaube, es ist eher, weil es ein globales Problem ist. Oder? Also halt die ganze Welt beschäftigt sich mit dem genau Gleichen. Also nimmt man auch eine Weltsprache, um über das Gleiche zu reden. Aber die Wörter, die wir jetzt schon darüber geredet haben vorhin, das sind ja ganz häufig gar nicht englische, sondern deutsche Wörter. Übersterblichkeit, Durchseuchung, Reproduktionszahl, Herdenimmunität, alles deutsche Wörter. Also die,
das stimmt.
Die schwierigsten sozusagen. Und das bin ich ein bisschen nachschauen. Das ist kein Zufall. Weil die Wörter, die allermeisten von denen sind schon über 100 Jahre alt, die hat es schon im 19. Jahrhundert gegeben. Also Übersterblichkeit habe ich Beleg von 1854 schon gefunden. Durchseuchung von 1883. Und das war eben die Zeit, wo Deutsch noch die Wissenschaftssprache Nummer 1 war. Vor allem bei der Medizin und in der Epidemiologie. Der Robert Koch war damals, heute das Robert-Koch-Institut kennt man ja in Deutschland. Das war Mediziner und Mikrobiologe, der hat über das geforscht und so Seuchenforschung in Konkurrenz mit dem Louis Pasteur in Frankreich. Und die haben die Begriff damals geprägt und sind heute immer noch lebendig. Also deutsche Wörter, nicht englische.
Das freut mich sehr. Merci vielmals, Herr Koch. Du hast jetzt schon sehr viel Ordnung in die Corona-Sprache hineingebracht, Markus, aber was machen denn die ganzen Neuschöpfungen und Bedeutungsänderungen mit der Gesellschaft?
Grosse Frage. Mir ist,
ja, gross, ja.
Also zu dieser Frage kommt mir jetzt hin, dass im Haupteingang vom Studio Basel ein Plakat vom BAG hängt und dort steht drauf, treffen Sie so wenige Menschen wie möglich.
Mhm.
Oder im Kopf habe ich auch noch ein Schreiben vom März, ganz am Anfang, auch ein internes Schreiben, wo gestanden ist, diese Person ist sich der potenziellen Gefahr, die von ihr ausgeht, eventuell nicht bewusst.
Das klingt schrecklich.
Krass, oder? Und ich frage mich, was macht das mit uns, wenn man uns darauf trimmt, dass jeder Mensch, den wir begegnen, eine Gefahr für uns ist und dass wir möglichst niemanden treffen sollen? mein Freund, die Waffe, die mich töten kann, das finde ich schon noch krass, oder?
Das ist sehr krass. Weißt du, was ich auch gemerkt habe? Das Wort Querdenker, das war für mich früher so ein sehr positives Wort, weil das Leute sind, die nicht einfach mit dem Strom schwimmen, die sich ein bisschen selber überlegen, reflektieren. Und jetzt heute ist das so negativ konnotiert. Man kommt gerade in die Verschwörungsecke, Leute mit Aluhut. Mittlerweile ist das Wort wirklich negativ geworden.
Das zeigt sich vor allem in den Kommentaren auf Facebook. Wir haben ja da gefragt, welche Wörter das den Leuten auffallen, die mit Corona zu tun haben. Und da sind wir vielleicht ein bisschen naiv gewesen. Da haben wir gedacht, die nennen jetzt einfach ein bisschen Wörter, die ihnen auffallen. Aber zu diesen Wörtern gehört natürlich auch immer ein Inhalt und eine Haltung. Also da sind dann natürlich auch Wörter wie Schlafschaf gekommen. Das ist ein bisschen ein Schimpfwort für alle, die einfach brav folgen, was die Behörden sagen.
Lemmingen.
Und das Gegenteil sind dann Corona-Leugner oder dazwischen sind Covid-Idioten, wie man ganz böse denen sagt, die sich ein bisschen futieren drum und eben hamstern und finden, es geht mir alles nicht an und so. Also es geht zwar um sprachliche Phänomene, aber es geht auch immer um mit diesen Wörtern um gesellschaftspolitische Themen und brisante Themen, oder? Also was für eine Haltung hat man dazu? Insofern ist Corona-Sprache dann eben noch ein Spiegel von dieser schwierigen Krise und von dieser Zerrissenheit, die sich halt auch jetzt zeigt unter den Leuten.
Also jetzt noch zum Schluss, Markus. Welche Ausdrücke bleiben denn?
Ja, Kaffeesatz lesen in der Linguistik ist immer eine schwierige Sache. Aber ich gehe jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn das Zeug dann endlich vorbei ist...
Das Zeug auch schön formuliert.
dass der Spezialwortschatz dann wieder verschwindet. So Partikeldurchmesser und R-Zahl und Positivitätsraten und all das. Und eher die Sachen, die halt wirklich den Alltag verändert haben, vielleicht auch bleibend. Eben so ein Wort wie Maske, wo aus den Fasnacht- und Operationsecken rausgekommen ist, dass das wird bleiben. Aber Maskenpflicht und Abstandsregeln, das bleibt hoffentlich nicht.
Wir werden es ja sehen, lieber Markus, was bleibt von diesen ganzen Wörtern. Der Roy Zimmermann hat sein Lieblingswort auf Facebook geschrieben, nämlich Post-Corona.
Post-Corona? Mhm. Das ist gerade ab sofort auch mein Lieblingswort.
Post-Corona. Aber jetzt, Markus. Zeit für etwas Versöhnlicheres, Schöneres. Es weihnachtelt nämlich, gell? Und darum, lieber Markus, reden wir über Weihnachtsgutzli und den ganz Schnickschnack-Dudelsack, der mit Weihnachten noch
haben
so dran
hat. Haben wir das schon abgemacht?
ihr solltet Markus ins Gesicht sehen. Entsetzen steht in seinen Augen.
Nein, echt, das haben wir nicht abgemacht.
Es ist so. Ich muss euch das vielleicht erklären. Der Markus liebt Weihnachten, hasst es aber ständig, jedes Jahr neu, wieder Brunzli und Krebeli zu erklären.
Seit ich bei diesem Radio bin, das ist jetzt gleich 9 Jahre, erkläre ich jeden Dezember Samichlaus und Grittibenz und Brunzli und Mailänderli. Müssen wir das jetzt auch noch im Podcast machen?
Markus, du bist manchmal schon ein bisschen arme. Aber du, lass, unterschätze unsere Community nicht. Darum, liebe Leute, schickt mir ein Wort, das mit Advents oder Weihnachten zu tun hat, das Markus noch nie gehört hat und darum auch noch nie erklärt hat.
Ja, nein, dann muss ich ja noch mehr arbeiten, um das zu erklären.
Jetzt zeig mal ein bisschen positiv da. Also. Schickt es mir auf mundart.srf.ch und bringt den Markus zum Strahlen wie einen Weihnachtsstern.
Ja.
Ciao zusammen.
Hinter Hanses Heiris Haus huschen 100 Hasen. Auf der anderen Seite flext der freshe Dude mit fettem Karren. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen. Beide dünnt sich anzünden, abfuhren, abmuchseln. Die Mundart ist am Absärbeln, kannst sie gerade ins Grab leeren. Beide haben jetzt Beef, shootet verbal, Gambulen. Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart.
Das ist der SRF-Podcast «Deine Mundart» mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion Anita Richner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.
Advent und Weihnachten als das nächste Thema, wo Nadia Zollinger und Markus Gasser drüber werden kiffeln. Wir bleiben aber jetzt noch einen Moment bei der Corona-Sprache, beziehungsweise beim Wort des Jahres, wo sie gerade voran schon kurz drüber geredet haben, aber zuerst noch schnell. SRF Verkehrsinfo A2 Gotthard Richtung Chiasso zwischen Bellinzona Süd und Alsasso. Gefahr, Pannenfahrzeug, der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Das Wort des Jahres 2020 wird nämlich am kommenden Wochenende gewählt von einer Jury. Die Jury hat eine lange Liste von etwa 80 Wörtern mit möglichen Kandidaten zur Verfügung. Auf dieser Liste, der sogenannten Longlist, steht vielleicht auch das Wort, das Sie eingegeben haben. Seit über einer Woche sammeln wir hier bei srf1.ch nämlich Vorschläge aus der Bevölkerung, welches Wort das Wort des Jahres soll werden und schicken die Vorschläge alle an die Forscher von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft. Marlies Weithaus von der ZHAW leitet das Projekt «Wort des Jahres» und ist auch Jurypräsidentin von der Deutschschweiz. Markus Gasser hat gestern mit ihrer Gretchen wissen, was und wie viel denn in dieser Woche so reingekommen ist an Vorschlägen von unseren Hörern und Hörerinnen.
Ja, bis jetzt sind wahnsinnig viele Einsendungen gekommen. Etwa 700 haben wir gezählt bis heute Abend. Und ich rechne, dass bis im Einsenderschluss am Freitagabend wahrscheinlich noch mehr kommen.
Und so eine allererste Bilanz über das, was gekommen ist?
Man sieht klar, dass Corona natürlich die Schweiz bewegt, auf ganz unterschiedliche Art. Das zeigt sich in der Vielfalt und in der Menge der eingesandten Wörter. Wir haben noch nie so viele Einsendungen gehabt und auch noch nie so viele valable Vorschläge. Man sieht klar, dass die Bevölkerung die Pandemie ernst nimmt und sich aber selber auch in der Pflicht sieht. Oft werden Begriffe genannt wie Eigenverantwortung und Selbstverantwortung zum Beispiel. Aber auch bleiben Sie zu Hause.
Gibt es denn etwas, was sehr überraschend war?
Ich habe gefunden, es hat sehr kreative Ideen. Eins ist mir jetzt gerade, wo man in den Sinn kommt, das heisst Nasenblüttler. Und das finde ich eine super Wortschöpfung als Gegenstück zur Maskenpflicht.
Hätte das eine Chance in der Jury, also gemäss Kriterien?
Gemäss den Kriterien sicher schon. Was die Jury dann entscheidet, das sehen wir dann, wenn es so weit ist.
Jetzt eben, wenn man so eine erste Triage anschaut, das ist ja auch ein Wort, das kommen könnte. Ich habe die natürlich auch angeschaut, eben ganz viel mit Corona und Zusammensetzungen mit Corona, also dann so Corona-Depression, Corona-Müde oder eben dann alles, was drumherum gehört, Lockdown, Homeoffice, systemrelevant und so weiter. Ist es überhaupt spannend für die Jury? Es sind zwar schon viele Wörter, aber eben, es sind ja alle so ein bisschen ums Gleiche herum.
Natürlich ist das zentrale Thema Corona, aber es gibt so viele Facetten dazu und so viele Sachen, die die Schweizerinnen und Schweizer bewegt haben. Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Wahl.
Jemand hat gesagt oder geschrieben in einem Kommentar, dieses Jahr müsste man eigentlich nicht das Wort des Jahres wählen, sondern das Unwort des Jahres. Da habe ich gedacht, das hat eigentlich noch etwas bei so vielen Negativwörtern. Was spricht dagegen, dass man das Unwort des Jahres wählt 2020?
Wenn man in der Sprachwissenschaft schafft, dann gibt es natürlich keine Unwörter, sondern es gibt Wörter. Und je nachdem, was man für eine Perspektive hat, dann auf das Wort, ist es eben ein Wort oder ein Unwort. Es gibt Leute, die finden Hunde wahnsinnig lässig und die haben ein Hund, zwei Hunde, drei Hunde. Und andere Leute, die mögen Hunde gar nicht und für die ist Hund zum Beispiel ein Unwort. Und darum habe ich gesagt, es gibt für uns kein Unwort mehr, sondern es gibt Wörter. Und die Wörter bewegen die einen Leute positiv und die anderen negativ.
Es hat vergleichsweise wenig Vorschläge, die gar nichts mit Corona zu tun haben. Aber es hat doch ein paar gehabt. Was wäre da, was so in Frage käme?
Es hat Themen gehabt, politische Themen, die vor allem die eidgenössischen Abstimmungen betroffen haben. Dort ist zum Beispiel Vaterschaftsurlaub oder Ständemehr, die jetzt vielfach genannt worden sind.
Ständemehr ist ja eigentlich ein altes Wort, das jetzt aber gerade einen Boom erlebt hat wegen dem letzten Sonntag.
Ja.
Hat das eine Chance, obwohl das ja jetzt wirklich gerade nur ein Tag sozusagen oder zwei, drei Tage jetzt so boomt hat, dass das zum Wort des Jahres könnte werden?
Wir haben ja drei Wörter des Jahres. Und die sollten sich insofern ergänzen, als sie den Diskurs, der in der Schweiz geführt worden ist, gut abbildet. Und ich kann mir vorstellen, dass eins von diesen Wörtern, eben Vaterschaftsurlaub oder andere Wörter, die im Zusammenhang mit Abstimmungen genannt worden sind, vielleicht auf Platz 2 oder 3 kommen.
Marlies Weithaus, Sprachwissenschaftlerin an der ZHAW und Präsidentin von der Deutschschweizer Jury Wort des Jahres. Wenn Sie auch einen Vorschlag haben, welches Wort soll Wort des Jahres in der Deutschschweiz werden, gehen Sie auf unsere Internetseite srf1.ch. Dort finden Sie einen Artikel und ein Formular zum Thema. Geben Sie dann Ihren Vorschlag ein. Wir garantieren, er wird von den Linguisten von der ZHAW geprüft und hat darum Chancen auf die Longlist zu kommen, die dann die Jury darüber debattiert. Und hier in der Schnabelweit geht es jetzt weiter mit Familiennamen, mit einer ganzen Handvoll von Familiennamen sogar. Während, Binden, Riesen, Sperren, Jüngsten, Zjörien, Quonen und Heinen. Haben Sie schon rausgehört, was Sie gemeinsam haben? All die Namen, die ich hier aufgezählt habe. Der Idiotikon-Redakteur Thies Fetzer erklärt es uns dann in ein paar Minuten. Zuerst hören wir noch den Rapper Simon Disco mit seinem Song Lost. Lost ist ja aus Deutschland zum Jugendwort des Jahres gewählt worden. Und was das Wort so alles kann bedeuten, ja, das hören wir da.
Die Rechnungen umgehen von hässigen Verloren in der Deep Abysses vom World Wide Web. Tausend Millionen Leute, die deine Daten haben. Normalität, schau, lieben sie. Normalität zieht Angst davor. Der Alltag ist killen, wir finden uns. Doch dann sind wir beide lost. Es gibt tausend Möglichkeiten, doch keine einzige für mich. Es gibt tausend Möglichkeiten, doch keine einzige für mich. Es gibt hier tausend Möglichkeiten, doch keine einzige, die passt für mich. Tausend Möglichkeiten, aber jede Zeit für man, merci lost, merci verloren, merci lost, merci verloren. Tausende Bilder, kein einziges von dir. Tausende Freunde, kein einziger lost. Merci verloren, merci lost, merci verloren. Tausende Bilder, kein einziges von dir. Tausende Freunde, kein einziger hilft. Beeinflusst von jeder Seite. Ich kann mir keine Meinung mehr bilden. Tausende Messages. Keine einzige liefert Antwort. Tausende Shots, Kiste, keine einzige birgt sich die Antwort mit. 13, 6, welchen Job du willst. Lehr bis zum Burnout, Hauptsache Diplom. Sie lenken uns, doch wir sind lost. Weil auf die guten Stimmen hier niemand mehr lost. Tausend Wege, KGB für Vorteil. Tausend Wege, jeder A-Lock gerät. Tausend Wege, keiner führt nach Rom. Ey, tausend Wege, keiner führt nach Rom. Es gibt tausend Möglichkeiten, doch keine einzige für mich. Es gibt tausend Möglichkeiten, doch keine einzige für mich. Es gibt hier tausend Möglichkeiten, doch keine einzige, die passt für mich. Tausend Möglichkeiten verpassen jede einzelne. Merci lost, merci verloren. Merci lost, merci verloren. Tausende Bilder, kein einziges von dir. Tausende Freunde, kein einziger lost. Merci verloren, merci lost, merci verloren. Tausende Bilder, kein einziges von dir. Verloren, 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 verloren. Ey, ey,
Ich bin der Endosaurus Rex, der erste und letzte von meiner Art. Alle ausgestorben, nur ein Ewigen noch da. Aus Staub und Knochen koch ich Suppe, wandle allein im finsteren Tal. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, weil ich im Leichenhemd muss gehen. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, weil ich im Leichenhemd muss gehen. Vom Anfang bis zur Ewigkeit, wo ich erfunden habe. Nur mein Jammer, Klag und Qual wie eine Osterinsel Hass. Ich bin im Farn gesucht, es hat keine Dino-Dame gehabt. Und der Drache, der zugelaufen ist, hat mich wegen dem Jammer verlassen. Richtig jammert ist nur, wenn irgendjemand lacht. Es gibt kein Rezept zum Aussterben, muss alles selber machen. Ich bin der Kummer, der vergangen ist, der, der ist und wo man wird haben. Dann lege ich es ein, aus Gammer fahrt von vorne an. Wir resonieren durchs Holozän, weg der Evolution. Aus ihm meiden wir mit Pest und Bock und flüchten schon beim ersten Ton. Richtig Gammer, die ist nur irgendjemand lacht. Es gibt kein Rezept, musst alles selber machen. Früher ist alles besser gewesen, und heute ist noch viel schlimmer, wenn wir alle noch viel blöder werden. Dann gibt es plötzlich nicht. Aus Unglück kommt zum Jammer, wie zum Nagel der Hammer. Soll ich gerade ausgehen, links oder rechts? Einen Weg, es kommt gang schlecht. Richtig Jammer, ist nur irgendjemand lacht. Es gibt kein Rezept zum Aussterben, musst alles selber machen. Und ihr hebe meine Klage vom Urknall bis zum Schluss. Bis ich nicht mehr mag, weil ich mich selber hören muss. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, weil ich im Leichenhemd muss gehen. Kaum bist du für den Krochen, musst du schon wieder gehen.
Endosaurus Rex von Stillerhas, hier in der Schnabelweite bei SRF 1. Kommen wir zu den Familiennamen. Heute sind verschiedene Namen dran, wo alle ein EN, ein N am Schluss sind. Heinen, Kuhnen, Zbinden oder Zbären. Unser Mundartredakter André Berler hat darüber mit dem Idiotikon-Redakter Thies Fetzer geredet.
Thies, du hast heute einen ganzen Strauss von Namen zusammengenommen. Heinen, Jüngsten, Kuhnen, Riesen, Werren, Zbären, Zbinden, Zierien. Alle die Namen hören mit N auf, das fällt mir auf. Aber was hat es mit dieser N-Endung auf sich?
Das N am Schluss von all diesen Namen ist eine Genitivendung, die anzeigt, dass der erste Träger vom Namen als Angehöriger von einem anderen benannt worden ist. Der Genitiv braucht man im modernen Dialekt fast nicht mehr. Man kann aber schon noch zum Beispiel sagen, die Mutter das Stübeli und das Vater das Garten statt das Stübeli von Mutter und der Garten vom Vater. Dann hat man auch solche Genitivendungen. Heinen zum Beispiel, einheimisch zu Osserberg und zu Laldern im Wallis, mit I statt Y auch noch in anderen Walliser Gemeinden, bedeutet einfach Sohn oder Tochter von einem Hain oder Heini. Das ist eine Kurzform von Heinrich. Dass wir hier gerade ein Walliser Beispiel haben, ist übrigens kein Zufall. Die Familiennamen, die wir hier davon reden, sind ganz typisch für das Deutsch-Wallis, für das westliche Berner Oberland und dann noch im Berner Mittelland westlich von Aaren und bis ins Sensa-Gebiet. Nur ein Beispiel. Allein zu Naters bei Brieg gibt es von dem Namentyp Gertschen, Jossen, Kämpfen, Lerien, Nellen, Roten, Ruppen, Walden und Wiesen. In der restlichen Deutschschweiz kommt dieser Namentyp so gut wie gerne nicht vor.
Okay, die N-Namen sind also ein Phänomen aus dem Südwesten von der Deutschschweiz. Ich will aber jetzt nochmal zurückkommen auf deiner Genitivbeispiel «Das Mutters Stübli und das Vaters Garten». Da kommt der Genitiv mit einer S-Endung angezeigt und nicht mit N, wie in Heinen, Kuhnen oder Werren. Wieso heisst denn nicht Heinz, Kuhns und Wers?
Es gibt eben zwei Genitivformen. Eine sogenannte starke, das ist die auf S, und eine schwache, das ist die auf N. Man braucht sie je nach Namen, aber grundsätzlich sind sie austauschbar. Die auf S ist heute eher noch gebräuchlich, eben ins Mutterstübeli. Aber älter gibt es eben auch N, wenn ich etwa von Hansen oder zu Hansa Schwester rede, also der Schwester vom Hans. Wie man da gehört, ist übrigens das N am Ende in den meisten Dialekten geschwunden. Man würde also vermutlich eher Heiner Jungster Kohnen sagen, statt Heinen Jungsten Kohnen, je nach Dialekt.
Gut, dann mal konkret. Der erste Heinen war also der Sohn vom Heine. Und alle anderen Namen sind auch Vornamen im Genitiv.
Nein, all die Namen bedeuten zwar, dass der erste Namenträger mit dem Genitiv als Angehöriger von einem anderen benannt worden ist, aber der Vorfahr, also wohl der Vater, kann selber auch nach seinem Beruf oder am Wohnort oder nach einer auffälligen Eigenart benannt sein. Also alle Namentypen, die man auch sonst kennt, kommen vor. Aber fangen wir mit den Vornamen an. Kuhnen, einheimisch rund um Brieg, und das Guttet ist der Genitiv von Kuhni. Das gibt es auch an anderen Orten als Familienname und ist eine Kurzform von Konrad. Es gibt immer wieder die Vermutung, Kuhnen sei ein finnischer Name, weil das Wort aussieht wie finnische Wörter. Aber der Name ist klar Walliserdeutsch. Auch ein Vorname steckt im Familiennamen Zjörien, einheimisch zu Zweisemmen. Ein Zjörien ist ein Angehöriger von einem Jöri, also einem Georg.
Und was macht denn der Z am Wortanfang? Wieso Zjörien und nicht Jörien?
Das Z in dem Namen und auch in Zbären und Zbinden ist sozusagen der Beweis für meine Argumentation. Der Vater vom ersten Zjörien hat Jöri geheissen. Seine Kinder waren Zjörien-Kind. Des Jörien war eine Beschreibung von einer Person und aus dieser Beschreibung ist der Zjörien als Name von einer bestimmten Person geworden. Die Schreibweise mit Z ist also ein bisschen irreführend. Logischer wäre D und S. Nicht als Namen, aber als kollektive Beschreibung für eine Familie brauchen wir das übrigens alle heute noch, ohne dass wir es merken. Wenn ich von der Familie Flütsch rede und zu Flütschs oder zu Flütschen sage, dann empfinde ich das zwar heute wie eine Mehrzahl, eben die paar Leute, die zusammen leben und alle Flütsch heissen, aber eigentlich ist zu Flütschen auch aus des Flütschen Angehörige entstanden.
Und was hast du sonst noch für Namentypen im Angebot?
Der Name Jungsten, einheimisch zu Dörbel, das ist natürlich ein Übername. Der Vater vom ersten Namenträger war der Jüngste oder Jüngste von mehreren Geschwistern und dem seine Kinder wiederum sind die jüngsten Kinder. Ein anderer Übernamen ist Bära, auch wieder mit dem Z. Der Stammvater von dieser Familie von Lenk hat man vermutlich Bär genannt, weil er stark oder mutig wie ein Bär war. Vielleicht war er allerdings auch Bero getauft oder hat in einem Haus mit dem Namen Bära gewohnt. Und der Name Riesa, alte gesessen im Schwarzenburgerland und im Gürbental, hat tatsächlich mit der Märlingstalt Ries zu tun. Er betont ziemlich übertrieben, dass der Stammvater besonders gross war. Auch in der einfachen Form Ries gibt es das übrigens als Familienname.
Bleiben noch Werren und Zbinden.
Und das sind dann Berufsbezeichnungen. Zbinden, wenn ich mir den doppelten Genitiv erlauben darf, sind im Gantrischgebiet weit um heimberechtigt. Ihr Name geht zurück auf eine Berufsbezeichnung Bind. Das bedeutet einer, der etwas bindet. Wahrscheinlich Fassbinder, Köfer, vielleicht aber auch einer, der Garben zusammengebunden hat. So oder so, die Berufsbezeichnung Bind stammt vom Verb binden ab. Etwa so, wie man vom Verb kämpfen zum Familiennamen Kämpf kommt. Ein anderer Berufsname ist ziemlich sicher Wirren. In dieser Form einheimisch im Simmertal und zu Wattenwil im Görbertal. Ich vermute auch Wehren mit langem E, einheimisch am Hasliberg und im Saanenland und sogar Wehren mit E von Seedorf bei Arberg ist eigentlich der Gleichname. Am ehesten gehen die Namen zurück auf das Wort Wehr. Das ist verwandt mit Quer und Währig und bedeutet, wer eine Bürgschaft übernimmt oder auch Züge. Die ersten mit dem Namen Wehren wären also die Kinder von einem, der Garant in Rechtsgeschäft war.
Auch wenn sie ganz unterschiedlich sind, haben die Namen Heinen, Jüngsten, Kuonen, Riesen, Wären, Bären, Binden und Zürien eins gemeinsam. Sie stehen im Genitiv, also der erste Namensträger. Namenträger ist also ein Angehöriger von einem anderen benannt worden, nach dem benannt worden. Und der Thies Fetzer, der uns das hier erklärt hat, hat gesagt, es gehören noch viel mehr Namen zu dieser Gruppe, die schon früher erklärt worden sind und die man nachhören kann auf unserer Internetseite. Zum Beispiel Böhlen, Herren, Itten, Roten, Würsten, Tönen und Zwalen. So viel für heute. Die Redaktion dieser Sendung hatte Markus Gasser und Nadia Zollinger und André Perler, Musik Roli Lütti und ich heiße Marietta Thomaschett. Und heute in einer Woche stellen wir Ihnen eine Berner Autorin vor, Irin Graf. Sie ist bekannt worden mit einem ganz speziellen Adventskalender für Kinder, eine Geschichte 24 Kapitel. Jedes Kapitel ist ein Brief, das das Kind jeden Tag aufmachen kann. Maxus Abenteuer, so heisst das. Jetzt hat Irin Graf ein Buch mit berndeutschen Geschichten für Erwachsene herausgegeben. Wir stellen Irin Graf und ihr Buch vor, denn, und sie liest natürlich auch aus dem Buch. Nächsten Donnerstagabend, hier bei SRF 1 in der Mundart, Sendung Schnabelweit.
Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
Max und der Bonus. Gleich 10 Uhr Zeit für Nachrichten. Nachher gibt es den Nachtclub mit dem Ralf Wicki. Bis zu den Nachrichten. Haben wir noch ein Spiel noch eins? Der Stefan Eicher und der Martin Sutter.
Spiel noch eins für alle, die nicht so lustig sind. Für die, die finden, irgendwie geht das Glück vorbei. Spiel noch eins für alle die, die von einem Gläschen Wein an ihre Zigarette ziehen und ganz alleine sind. Spiel noch eins für alle die, die lieb traurig sind
spiel noch eins für alle die, noch eins für einen wie mich. Spiel noch eins für alle die, die in dieser Nacht durch die lauten Beizen ziehen, wo niemand mit ihnen lacht. Spiel noch eins für alle die, die nicht heimgehen leben, die sich vergessen fühlen wie vergessen wie daheim. Spiel noch eins für alle die, die lieb und traurig sind. Spiel noch eins für alle die, noch eins für einen wie mich.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.